Diätprofis und herzlich willkommen bei Diet Your Brain, der Podcast von und für DiätassistentInnen und im neuen Jahr 2022. Wie könnten wir das neue Jahr, besser starten, als direkt einen neuen Vorsatz umzusetzen? Entsprechend möchten wir auch auf den Veganuary aufmerksam machen. Das bedeutet, dass wir uns im Januar auf eine pflanzliche Ernährung konzentrieren. Zur Unterstützung diesen Monats gibt es außerdem auch ein Gewinnspiel. Passend zum Veganuary geben wir euch Einblicke in das Unternehmen SimplyV. SimplyV stellt vegane Käsealternativen her und wir möchten wissen, wer steht hinter SimplyV? Wie kam es dazu, dass sie Käsealternativen herstellen? Woraus werden sie hergestellt? Was wird bei der Herstellung beachtet und für wen bieten diese Produkte Vorteile? Außer jetzt für uns, wenn wir den Januar vegan verbringen wollen. Deshalb haben wir heute Caroline Zimmer, die Geschäftsführerin von SimplyV, im Interview. Ja, Caroline, schön, dass du heute da bist. Erzähl uns doch mal, wer außer dir steckt noch hinter SimplyV und was sind eure Ziele?
Ja, vielen Dank, Merle, für die Einladung erstmal. Freue ich mich, dass wir dabei sein dürfen. Die Marke SimplyV wird von einem kleinen Unternehmen hergestellt, der EVA GmbH mit Sitz im Allgäu. Und die EVA GmbH hat ihren Namen zum Programm gemacht, weil das EVA, das EVA steht für ernährungsbewusst vegan affin. Und wir wollen Menschen, die Lust haben auf pflanzliche Ernährung, eine echte Bereicherung und Alternative bieten, weil wir nämlich, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, wo es für den Verbraucher noch wirklich Lücken gibt und was er sucht, da haben wir festgestellt, dass es keine richtig guten Käsealternativen auf dem Markt gibt. Mhm. Und das hat uns natürlich ziemlich überrascht, weil hinter der Marke und im Unternehmen steht eine ganze Reihe von Molkereifachleuten, ein Team. Wir sind mittlerweile sogar 170 Mitarbeiter. Wir haben mit 4 Mitarbeitern angefangen 2015 und sind extrem gewachsen. Also dahinter stehen Enthusiasten und Pioniere, die Lust haben, Dinge anders zu denken und den Käse oder die herkömmliche Käseproduktion neu zu gestalten. Und unsere Vision ist ganz klar, beste pflanzliche Käsealternativen und damit natürlich einen Beitrag zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen, aber natürlich auch für die Menschen, die aufgrund verschiedener Unverträglichkeiten Käse jetzt nicht essen können oder einfach weniger tierische Produkte zu sich nehmen wollen.
Und wie kamt ihr auf die Zielgruppe? Warum war euch das wichtig, für die etwas zu liefern?
Muss man vielleicht sagen, wir sind ein Spin-off aus einem traditionellen Käseunternehmen, Hochland. Und die Aufgabe war eigentlich nicht, Veganer zu suchen oder Pflanzenbewusste, sondern die Aufgabe war zu gucken, wie kann dieses Unternehmen auch in Zukunft am Markt bestehen und wo sind neue Trends. Und als wir damit 2013 angefangen haben und uns dann 2014 damit ganz intensiv beschäftigt haben, da hatten wir natürlich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Veganern. Also ich bin selbst Molkereiingenieurin, habe sehr, sehr gerne Käse gegessen und war dann auch ein bisschen überrascht, dass es diese Zielgruppe überhaupt gibt. Und wenn man sich dann näher damit beschäftigt, ja, dann wird es völlig klar, dass da eine Alternative fehlt und dass die Ernährung weg von den tierischen Nahrungsmitteln hin zu pflanzlichen geht. Und wir haben ganz breit gesucht, also wir haben nicht speziell nach irgendwas gesucht, sondern mit Design Thinking Interviews ganz, ganz viele Verbraucher gefragt. Und dieses Thema ist immer wieder hochgepoppt, dass man gesagt hat, mehr pflanzlich, weniger tierisch und Käse fehlt total. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eigentlich skurril, wir können ja Käse machen. Warum machen wir denn dann nicht einfach pflanzlichen Käse? Und so hat das angefangen und der Dirk, der bei uns die Technologie und die Produktentwicklung leitet, der hat gesagt, er traut sich das zu, sowas zu machen. Und der ist eigentlich auf die Idee gekommen, mit ganz, ganz vielen Rohwaren zu experimentieren, so Linsen, Bohnen und Erbsen und alles Mögliche. Und es war alles ganz gruselig. Und dann haben wir gesehen, dass es in den USA einen Trend gibt, Nutty Dairy. Mhm. Und dann haben wir gesagt, oh cool, Cashew, Mandel, damit kann man Produkte machen, die echt lecker schmecken. Naja, und im Nachhinein auch wieder logisch, weil wenn du eine Erbse anguckst, die ist ja per Haus mal grün. Und Käse ist, also da war dann schon irgendwie klar, der Rohstoff muss ja stimmen für das, was wir vorhaben. Also das war, ich würde mal sagen, Zufall.
Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, weil wenn man sich öfters, also auch so in meinem Freundeskreis oder auch vor allem bei den Patienten jetzt, die ich im stationären Bereich habe, die auch vor allem auf tierische Produkte tendenziell verzichten sollen, hört man öfters mal, ja, und was ist mit Käse? Fleischalternativen sind mittlerweile stark auf dem Markt vertreten und auch mit deutlich vielfältiger, würde ich jetzt behaupten. Ich habe keine Marktanalyse gemacht, aber so vom Instinkt her. Und bei Käse hört man immer wieder, ja, Käse, das schmeckt mir so gut. Ich finde das so schwierig. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass dann auch auf die Nusswelle aufgestiegen wurde, weil die ist ja wirklich stark zu, also aus Amerika auch zu spüren. Da geht es ja auch gerade viel darum, das auch vielleicht selber auszuprobieren, zu Hause selber mal eine Cashew-Frischkäse zu machen oder so. Das ist ja wirklich tatsächlich voll im Trend.
Ja, und es war, also bei Fleisch ist es offensichtlicher, finde ich, weil du, wenn du Fleisch verzehrst, ein totes Tier hinterlässt. Und bei der Kuh war es bei vielen noch gar nicht bewusst, dass dahinter natürlich auch eine eigene Geschichte steht. Und dass jetzt, dass bei Joghurt und Milch ist es viel, viel offensichtlicher, dass das von der Kuh kommt, und bei Käse ist es gar nicht so durchgeholt, dass Käse aus Milch gemacht wird und dass dahinter ein Käsereiprozess steht, dass die Kuh zwar noch lebt dabei, aber dass vielleicht die Haltungsformen nicht immer so sind, wie man sich das wünscht. Und was du gesagt hast, der ernährungsphysiologische Aspekt ist natürlich ein riesiger. Und da ist Fett ein Geschmacksträger und das Milchfett auch ein bisschen kritischer zu sehen. Aber das stimmt, also wir haben auch, der Fleischtrend ist recht offensichtlich, also das ist jedem auch sofort verständlich, aber bei Käse, aber bei dem Käse, dass dieser Verarbeitungsschritt, der ist noch nicht so durchgeholt, das stimmt.
Ja, das stimmt wirklich. Wie seid ihr dann am Ende eigentlich auf die Mandel gekommen? Also was hat dann dazu geführt bei der Auswahl, dass der Schwerpunkt, also ihr habt ja auch Kokos, habe ich auch gesehen, aber der Schwerpunkt liegt doch auf der Mandel. Wie seid ihr dahin gekommen?
Also wir haben bei der Auswahl unserer Rohstoffe vor allen Dingen nach Qualität geguckt, und gesagt, das ganze Umgewöhnen oder das ganze Umstellen kann nur passieren, wenn damit nicht irgendwie sensorischer Schmerz verbunden ist. Das heißt, das Produkt muss schlicht durch seinen Geschmack überzeugen. Und bei Mandel, Cashew und Walnuss ist das eine schöne Basis, weil sie eben einen schönen Eigengeschmack haben und eine eigene Kulinarik, die selber sehr schön ist. Und der Verbraucher möchte natürlich Produkte haben, die dem herkömmlichen Käse sehr ähnlich sind und doch eine eigene Geschmacks-DNA besitzen. Und unser Ziel ist es jetzt nicht so sehr, ein Imitat zu machen oder den Käse tatsächlich zu imitieren, sondern Lebensmittel eigener Art zu machen, die immer noch so ein Stück auch einen eigenen Geschmack haben. Bei der Walnuss, ich meine, dass viele Käse heißen heute auch mild nussig, da steckt ja das Wort Nuss auch schon mit drin. Und neben dem Geschmack haben wir gesagt, der funktionale Nutzen der Simplivi-Produkte soll gleich sein für warme und kalte Anwendung, also als Brotbelag zum Kochen und zum Überbacken. Und wir sind da empirisch rangegangen, und Erbsen, Bohnen und Linsen haben nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, um es mal positiv auszudrücken. Und da war dann die Mandel so eine schöne Zutat, und Nüsse sind ja so ernährungsphysiologisch auch so wertvoll und Kraftpakete, dass wir gesagt haben, auf denen würden wir gerne aufsetzen.
Ich stelle mir das halt so vor, man hat jetzt diese Nuss vor sich und hat auch vielleicht so die erste Idee, dass sie vor allem auch ernährungsphysiologisch vielleicht sehr gut harmonisch eine Alternative bieten könnte. Aber wie macht man das denn jetzt? Also nehme ich jetzt alle Nüsse, hack die klein und pack ein mikrobielles Lab dazu und hab dann Käse. Also natürlich können wir hier keine Geheimrezepte raushauen, aber wie stelle ich mir diese Herstellung vor?
Ja, also das ist in der Tat Total anders, wenn man natürlich von dem Gedanken der klassischen Käseherstellung kommt, so wie du jetzt, dann muss man natürlich auch wissen, dass Kuhmilch ursprünglich für das Kälbchen gedacht ist. Und das Kälbchen hat Magen, in seinem Magen Lab und Säure, mit denen es die Milch ganz schnell dicklegen kann, weil das Kälbchen hat noch keinen ausgeprägten Magen, sondern einen Verdauungsschlauch. Und wenn das nicht rucki zucki geht, dass die Milch da dick gelegt ist, dann kommt sie hinten wieder raus. Und deshalb hat hat die Natur das so angelegt, dass dieses Lab eben sehr, sehr schnell dick legt. Und die Menschen haben sich das ja abgeguckt und daraus die Käsetechnologie entwickelt, mehr oder weniger auch durch Zufall, weil sie in irgendeinem Schafsmagen mal Milch gelagert haben und dann ist da so Käse draus entstanden. Die Geschichten kennen wir ja alle, aber wir arbeiten natürlich nicht mit Lab. Also unsere Produkte haben ganz andere Proteine als Kuhmilch und diese Proteine kann man auch nicht mit Lab dicklegen. Das heißt, wir haben weiße Süßmandeln oder Walnuss und Cashew. Und mit diesen Rohstoffen machen wir eine Art Drink oder Milch, wie so eine Käsereimilch. Da sprechen wir immer von Mandel-, Walnuss- und Cashew-Zubereitung. Und dann gehen wir sehr, sehr vorsichtig mit den wertvollen Inhaltsstoffen um. Und diese Käsereimilch oder diese Milch, die wir da herstellen oder diesen Drink, der besteht bei Simply V je nach Produkt aus genau und gut austariertem Verhältnis von Rohstoff und Wasser. Und da gucken wir genau, dass so viel Mandel drin ist, wie nötig ist. Auch nicht zu viel, weil es ja auch ein sehr wertvoller Stoff ist. Aber so, dass es eben für die Sensorik und den funktionalen Nutzen im Endprodukt optimal passt. Und das ist dann die technologische Basis. Und da kommen weitere natürliche Zutaten wie Kokosöl dazu. Und diese Mischung müssen wir dicklegen, das habt ihr schon richtig erkannt. Aber da haben wir ein paar Patente entwickelt auch. Aber wir machen es nicht mit Lab.
Sehr gut.
Und da sind so ein paar andere Kniffe drin, die man jetzt mit der klassischen Käsetechnologie nicht erreichen kann. Also wir können keinen Bruch erzeugen oder sowas. Das ist schon anders. Aber im Grunde genommen hast du es ja auch angesprochen, Lea, wenn du zu Hause eine Cashew-Creme machst, dann nimmst du die Cashews, du tust Wasser dazu, du nimmst Öl dazu, du guckst, dass du es fein pürierst. Und wir haben natürlich da noch ein bisschen mehr Finessen und Zutaten und Maschinen und so. Das wird uns ja auch oft vorgeworfen, dass es so verarbeitete Lebensmittel sind und künstliche und sowas und dass das gar nicht natürlich ist. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ein ganz ehrliches Lebensmittel. Und da sind Rohstoffe drin, Wasser, Nüsse, Kokosöl, zum Teil Mittel, damit wir es dicklegen können, Kräuter, Gewürze. Und das wird schonend bearbeitet. Und von daher ist es für uns ein sehr, sehr wertvolles und ehrliches Lebensmittel und keinesfalls für mich zweitklassig gegenüber den herkömmlichen Milchprodukten.
Habt ihr das dann auch schon mal verglichen mit den Nährwerten von tierischen Produkten, also von Kuhkäse, Schafskäse oder ähnlichem?
Ja, klar, das machen wir immer, weil natürlich wir alle wissen, dass Käse ein Eiweißlieferant ist. Und tatsächlich sind wir da mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden. Also wir können bei den ich sag mal, klassischen Hart- und Schnittkäsen nicht mithalten, was den Eiweißgehalt angeht. Bei unserem Frischkäse ist die Nährwertzusammensetzung sehr, sehr ähnlich wie bei normalem Frischkäse. Bei unserem Quark ist das auch der Fall. Aber bei den Scheiben fehlt uns schlicht die Struktur und das Schmelzen, wenn wir da zu viel Protein reingeben. Und da sind im Augenblick unglaublich viele Wissenschaftler weltweit dabei, rauszufinden, wie man den Eiweißgehalt erhöhen kann und dass wir da noch näher an dieses Nährwertprofil rankommen, ganz klar.
Und was denkt ihr jetzt zum Beispiel über eine Kalziumanreicherung oder mit Vitamin B12, weil das ja auch immer noch die Nährstoffe sind, vor allem Kalzium, die ja im Käse drinstecken. Und wenn man nochmal die Zielgruppe VeganerInnen betrachtet, das sind ja auch so die kritischen Nährstoffe.
Also wir haben da eine Zusammenarbeit mit einem ernährungsphysiologischen Institut, das auch recht bekannt ist, und haben jetzt erstmal geguckt, wie viel Kalzium müsste denn überhaupt rein, damit es dem Käse entspricht, und wie viel Vitamin B12 kann man denn überhaupt aufnehmen. Und da sind wir dran. Wir haben bis jetzt immer die Devise vertreten, dass die Zutatenliste so kurz wie möglich sein sollte, und Geschmack steht über allem. Und da müssen wir gut gucken, weil Calcium natürlich auch die Tendenz hat, etwas bitter zu machen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Von daher beschäftigen wir uns mit dem Thema und sind da auch dran, da wo es Sinn macht. Mhm.
Ja, man merkt ja jetzt auch, dass jetzt bei Milchen, dass das ja häufiger hinzugezogen wird. Also bei zum Beispiel Nussmilchen, dass da häufiger mal Calcium mit angereichert wird. Aber das spielt natürlich eine große Rolle, wenn dann dadurch doch der Geschmack sich verfälscht. Ist denn es in Planung oder gibt es dafür denn eine Idee, dass es baldig in größeren Mengen vielleicht zugefügt wird?
Also wir sind dran. Wir sind dran. Das hängt natürlich auch immer mit dem ernährungsphysiologischen Profil zusammen. Ja. Wir arbeiten da ja immer weiter, immer weiter. Wir wollen ja die besten Käsealternativen weltweit machen. Und da tut sich viel in der Technik, ja, und auch in der Technologie. Und ich glaube, in den nächsten 1-2 Jahren werden die Produkte alle nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne machen, weil uns völlig klar ist, das Thema Gesundheit und ernährungsphysiologische Wertigkeit kann noch besser werden und darf noch besser werden. Wie gesagt, wir wollen nicht, dass der Geschmack leidet, und den stellen wir mal in den Vordergrund und die kurze Zutatenliste und diese natürliche Verarbeitung. Aber die beiden von euch genannten Calcium und Vitamin B12 sehen wir auch als wichtig an.
Und du hattest ja vorhin auch was wegen Umweltfreundlichkeit gesagt, dass ihr sagt, ihr möchtet weiter weg von den tierischen oder Alternativen zu den tierischen Produkten bieten. Inwiefern sind denn eure Produkte umweltfreundlicher?
Also vegane Produkte, pflanzliche Produkte sind ja per se mal deutlich umweltfreundlicher als tierische. Der Footprint, wenn wir den CO2-Footprint angucken von unserem Streichgenuss, ist 1/5 von dem von normalem Frischkäse. Also da ist natürlich schon mal per se ein Riesensprung. Das ist ja auch immer die Bemühung zu sagen, weg von tierisch hin zu pflanzlich, macht mal schon den größten Schritt aus. Klar ist natürlich auch, wenn man vegan oder pflanzenbasiert arbeitet, muss man kein Tier großziehen und füttern, man muss keine Futtermittel anbauen. Und da verbraucht die vegane Ernährung natürlich generell weniger Wasser und weniger Land und verursacht weniger CO2. Für mich ist das Ganze ein Prozess, weil die nächste Frage, die dann meistens kommt und von euch wahrscheinlich auch gleich kommt, ist nämlich die kalifornische Mandel. Und da wird dann immer erzählt, dass Mandeln viel Wasser verbrauchen und. Und da wird es jetzt schon insgesamt ziemlich schwierig mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil da viel, viel Unwissenheit im Orbit ist. Also wir arbeiten tatsächlich mit kalifornischen Mandeln, und mir ist auch bewusst, dass Kalifornien ein arides Gebiet ist. Ebenso die Gebiete in Spanien, weil die Mandeln dieses Klima brauchen. Mandeln brauchen ein sehr warmes, trockenes Klima mit einer gewissen Ruhezeit im Januar, Februar, damit sie dann wieder Früchte tragen können. Diese Mandeln beziehen wir vom Almond Board. Gucken wir sehr stark, dass die Farmer, von denen wir beziehen, Mitglied sind in diesem Almond Board von Kalifornien, weil da gibt's, und das kann man sich echt mal angucken im Internet, ein absolut sensationelles Nachhaltigkeitsprogramm. Das heißt, die gucken wirklich, dass mit Wasserressourcen sehr, sehr sparsam umgegangen ist. Die gucken auch, dass die Schale, also die Mandel, ist ja eine Frucht, muss man sich vorstellen, wie so eine Aprikose mit einer ganz dicken Fruchtschale. Und diese Fruchtschale, die braucht am meisten Wasser, und die wird dem Boden wieder zugeführt. Was man jetzt so sieht, ist ja immer schon die ganz nackte Mandel, die meistens noch die Haut hat. Darum ist eine Schale, und dann kommt diese Fruchtschale, und sowohl die Hülle, wie bei der Walnuss auch die Schale, als auch diese Frucht, die drumherum ist, die werden geschreddert und wieder auf den Boden verbracht als Düngemittel und da geht ein Teil der Feuchtigkeit wieder zurück. Also man muss da echt gut hingucken und so das nächste Thema ist dieses Kokosöl, was ja nun nachweislich auch nicht im Allgäu angebaut wird. Und auch da ist es so, dass wir dieses Kokosöl von Herstellern beziehen, der mit Kleinbauern zusammenarbeitet. Und da war es uns sehr wichtig, soziale Strukturen zu erhalten, Familienbetriebe zu erhalten. Was aber dazu führt, dass diese Familienbetriebe weiter verstreut sind. Das heißt, die Sammelwege für die Kokosnüsse mit kleinen LKWs sind viel, viel weiter, als wenn wir alles von einer Kokosplantage nehmen würde. Und dann haben wir gesagt, okay, bewusst stützen wir da den sozialen Aspekt der Familienbetriebe und beziehen das nicht von großen Farmen.
Verständlich.
Und da muss man, glaube ich, immer so gucken, wo ist ein sinnvolles Maß und wo ist ein Augenmaß. Also wenn man dieses Thema zu oberflächlich anguckt und ich finde, Nachhaltigkeit ist brutal komplex. Also ich verstehe auch wirklich nur die Hälfte davon, was alles zu berücksichtigen ist. Dann muss man da wirklich, wirklich gut abwägen. Also wir versuchen, alle Rohwaren aus Programmen zu beziehen, die sich um die Umwelt vor Ort kümmern. Beim Kokosöl ist es so, dass da ein Programm läuft, wo auch junge Kokosbäume gepflanzt werden. Mhm. Was nämlich die meisten Leute nicht wissen, ist, dass Kokospalmen die Fähigkeit haben, mit Salzwasser zu leben und am Strand, also an Böden, die eigentlich erodieren würden, dass die meisten dieser Kokospalmen aber über 60 Jahre alt sind und eigentlich auch nur eine Lebensdauer haben von 60 bis 70 Jahren. Und da gucken wir, dass wir durch Aufforstung junge Bäume mit ranziehen, denn es wäre natürlich fatal, wenn diese Struktur von den Wurzeln an den Rändern nicht mehr da wäre und der ganze Strand, wo die angebaut werden, erodieren würde. Also von daher, Thema Nachhaltigkeit, ja, super mit Bedacht, gerne auch die Verantwortung übernehmen, aber bitte abwägen und nicht fatalistisch in irgendeine Richtung rennen. Und ich glaube, der größte Schritt ist gemacht, wenn ich sage, ich wechsle von tierisch auf pflanzlich. Dann habe ich schon mal, sage ich mal, 60% der Miete.
Ich glaube auch, dass, wie du schon gesagt hast, dass der größte Spagat tatsächlich daran ist, dass man dem Konsument und auch dem Verbraucher alles irgendwie bieten muss. Also man hat auf jeden Fall auf der einen Seite auch das Nachhaltige, dann hat man den fairen Handel und man will trotzdem ein exzellentes, hochqualitativ, leckeres, schmeckendes Produkt. Und ich glaube auch, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo unsere Politik, unsere Gesellschaft auch an einem Wandel steht und das auch in den Vordergrund zieht und auch sagt, ja, wir brauchen Nachhaltigkeit und das ist essentiell notwendig. Das haben wir im Beruf gelernt, das leben wir auch. Und ich glaube auch, dass es kleine Schritte erstmal braucht und Simply Wie ist ja jetzt auch noch, ihr seid jetzt nicht gerade neu, aber ihr seid auch etwas neuer, so lange gibt es noch nicht Pflanzenalternative und ich glaube, dafür seid ihr doch etwas weiter voraus, wenn man sich das ansieht.
Also wir haben ganz klar ein Thema, wir sind im Energiemanagement extrem weit, wir lassen uns da zertifizieren. Wir haben verschiedene Projekte, die wir unterstützen. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen erst, bevor der Schnee kam, im Allgäu alte Obstbäume gepflanzt. Da kann man den CO2-Ausgleich nicht messen. Das war uns aber auch relativ egal. Also da geht es natürlich auch so ein Stück um Biodiversität und Bodenbeschaffenheit. Und ich glaube, da kann man mit vielen kleinen Projekten was machen, um einen guten Beitrag zu leisten und seine Verantwortung zu übernehmen.
Was natürlich dann auch passen würde für die Zielgruppe vor allem, aber auch für den ökologischen Fußabdruck. Wie ist das so mit den Bioprodukten? Verwendet ihr auch Bioprodukte? Ist das möglich?
Das wäre natürlich der Traum, wenn wir alles auf Bio umstellen könnten, möglichst aus regionalen Quellen. Das mit den regionalen Quellen hatten wir ja nun schon, dass das im Allgäu ein bisschen schwierig ist mit den Mandelbäumen und den Kokospalmen. Aber wir haben verschiedene Initiativen unternommen und suchen auch immer noch. Der Knackpunkt dabei ist die Biomandel. Wir haben verschiedene Lieferanten qualifiziert, aber das Problem bei diesem Bioanbau bei den Mandeln ist, dass die Gefahr von Aflatoxinen sehr hoch ist. Mhm. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man begast diese Biomandeln, dann kann man das mit dem Bio auch streichen. Mhm. Oder man bringt sie tiefgekühlt nach Europa im Containerschiff, was dann wieder einen extrem hohen CO2-Footprint hat. Mhm. Und beides finden wir noch nicht besonders gut und haben gesagt, dann bleiben wir bei konventionell. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass wir auch immer wieder auf dem Kontinent suchen nach geeigneten Süßmandeln, mhm, und gerne auch aus Bioanbau. Aber da, also wir sind mit einigen Landwirten auch auf dem Kontinent in Kontakt, die sowas anbauen wollen. Das braucht Zeit.
Da würde mich auch interessieren, wer ist denn noch nicht so weit? Also was für Kritik bekommt ihr von außen? Bekommt ihr viel Gegenwind? Ich meine, wenn ich jetzt eine traditionelle Käseherstellungsfirma wäre, fände ich das wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, nicht so cool, wenn ich da in meinem alten Denken drin wäre, würde mir denken, nee, der gute, echte Kuhkäse, das ist das Richtige, was man heutzutage noch auf den Tisch stellen sollte. Gibt es solche Dinge, die an euch herangetragen werden? Habt ihr da viele Diskussionen?
Wir hatten am Anfang sehr, sehr viele Diskussionen. Und ich habe ja auch gesagt, wir sind ein Spin-off von genau so einem traditionellen Käseunternehmen, das fast 100 Jahre alt ist. Hm. Da hat es am Anfang natürlich kritische Blicke gegeben. Und jetzt sind wir ja im Allgäu. Und lustigerweise ist unser Werk an der Allgäuer Käsestraße. Und wir sind in einem sehr, sehr kleinen Ort, in dem auch viel Milchviehwirtschaft ist. Und die haben das überhaupt nicht verstehen können, was wir da machen. Der Wandel im Bewusstsein ist da ganz stark durch die Kinder gekommen. Also wir hatten dann auf den ersten Messen Mütter, die mit ihren Töchtern gekommen sind, wo die Töchter angefangen haben oder die Söhne angefangen haben zu sagen, dass sie die Tierhaltung in dieser Form nicht mehr unterstützen wollen, dass sie wirklich Angst um den Planeten haben. Und das Coole war dabei, dass wir, unser erster Produkt war ja der Streichgenuss, dass vor allen Dingen der Streichgenuss Kräuter für jeden in der Familie irgendwie geeignet war. Mhm. Für den einen, weil es vegan war und tierleidfrei, für den Vater vielleicht, weil das Thema Cholesterin irgendwie drauf im Programm stand, für den Bruder, weil es einfach geschmeckt hat und dem das gerade auch wurscht war, und für die Mutter, weil sie so mitgemacht hat. Und daraus ist ganz, ganz viel entstanden, dass die Leute gesagt haben, oh, das kann man ja essen. Ach, und das ist jetzt gar nicht mehr mit Milch. Ach, das ist ja interessant, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Mhm. Und wir haben ja den Pasta-Genuss und regelmäßig, wenn ich zu Hause Gäste habe und wir Spaghetti machen, tue ich den in eine Schale und stelle den so hin mit Löffel. Und das erkennen die Leute nicht. Wenn man das dann hinterher auflöst, guckt man in völlig fassungslose Gesichter. Und da kommt so eine erste Annäherung an das Thema. Und das hat sich in den letzten 2 Jahren seit den Fridays for Future und auch seit der Pandemie extrem geändert. Also ich glaube, das Bewusstsein, wenn wir weiter so machen, geht das nicht mehr weiter. Also das geht nicht mehr lange so weiter.
Ja.
Und das Bewusstsein ist rapide gewachsen und das merken wir natürlich auch. Und wenn das Angebot schmeckt und genauso verzehrt werden kann, dann ist es eine tolle Möglichkeit, um es zu integrieren. Und ich zitiere da immer meinen Nachbarn, der im Sommer wahnsinnig gerne grillt. Und der mir dann immer freudestrahlend erzählt, was er da alles grillt, und mir seinen Schweinesteak dann da so vor die Nase hält. Und der neulich zu mir sagte, warte mal, Caroline, warte mal, ich gehe mal kurz in die Küche. Und dann kam er wieder und hatte unsere Burgerscheiben. Also ich bin ziemlich sicher, dass er die mit dem Fleischpatty isst, aber die Burger, aber das fand ich schon irgendwie richtig cool, weil der war jetzt eine Zielgruppe, wo ich sagen würde, der ist sicher nicht ernährungsbewusst und der ist auch nicht sonderlich vegan affin. Also der macht das jetzt, weil es cool ist und weil Lifestyle ist und weil die Schwägerin das macht oder weil die Nachbarin das macht. Und so kommt diese Welle langsam in Bewegung. Aber am Anfang, ja, die gibt's. Und lustigerweise, wenn du jetzt guckst, Wer bietet denn heute alles Milch an? Da ist die Schwarzwaldmilch, die jetzt eine vegane Haferlinie hat. Also da sind ganz, ganz viele Molkereiunternehmen, die umstellen. Müller hat jetzt auch eine vegane Puddinglinie. Also alle springen auf den Trend. Und da kriegt der natürlich eine enorme Dynamik, was es auch braucht.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass viele einfach erst einmal sich selbst überwinden müssen, diesen Schritt zu gehen. Vor allem, wenn sie in ihrer eigenen Ernährung sehr selten Ausflüge sozusagen machen. Habt ihr jetzt auch durch Corona und auch vor allem durch Fridays for Future das in den Abnehmerzahlen gemerkt, dass diese auch angestiegen sind? Merkt man das beträchtlich?
Wir haben sehr stark gemerkt, dass die Pandemie ist, und wir sehen auch, dass wir immer mehr Erstkäufer für unsere Marke gewinnen können, also immer mehr Verbraucher, die das mal ausprobieren. Es ist ja auch immer präsenter und man sieht es überall. Und das Tolle ist, wenn die Leute einmal gekauft haben, bleiben sie dabei. Also wir haben eine extrem hohe Wiederkaufrate, was sicherlich auch dazu führt, oder der Grund ist, warum wir Marktführer geworden sind.
Und würdet ihr sagen, Ernährungsfachkräfte wäre auch eine potenzielle Zielgruppe von euch oder erreicht ihr schon Ernährungsfachkräfte?
Also definitiv sehen wir Ernährungsfachkräfte als eine unserer Zielgruppen. Das ist auch der Grund, warum wir uns in diesem Bereich seit Jahren engagieren. Also das gesamte Simply-V-Sortiment ist von Natur aus ja Laktose, Milcheiweiß und glutenfrei und somit auch besonders für Menschen mit Unverträglichkeiten geeignet. Und auf Kongressen, aber auch in unserem Newsletter, speziell für Ernährungsfachkräfte, bieten wir regelmäßig Produkte zum Verkosten an. Das ist uns nämlich sehr wichtig, dass die Fachkräfte sich an uns wenden können und selbst auch von dem tollen Geschmack überzeugen können. Und dann die Produkte auch wirklich mit ganzem Herzen ihren Patientinnen und Patienten weiterempfehlen können, weil sie selber auch überzeugt sind.
Und was für Produkte habt ihr jetzt alle im Angebot? Das ist jetzt eine Fanfrage, weil natürlich kennen wir eure Produkte, aber für alle, die den vielleicht noch nicht ausprobiert haben.
Also wir sind auf dem Weg, ein Käse-Vollsortimenter zu sein. Wir haben in erster Linie mal angefangen mit einer Frischkäse-Alternative. Das ist unser Simply V Streichgenuss. Dann haben wir klassische Käsescheiben in verschiedenen Sorten mit Mandeln und auch mit Walnüssen und Cashew in verschiedenen Geschmacksgraduierungen, also cremiger und sahniger oder würziger oder herzhaft würzig oder herzhaft nussig. Wir haben Reibeprodukte. Der Reibegenuss ist unser Hauptstar eigentlich, weil er sich für unglaublich viel eignet. Also klassischer Reibekäse, nur dann eben vegan. Wir haben eine Parmesan-Alternative gerieben. Wir haben ganz neu jetzt eingeführt einen Quark auch, der ernährungsphysiologisch auch sehr, sehr spannend ist. Und das jüngste Kind von uns ist eine Feta-Alternative, unser Hirtengenuss, der jetzt auf den Markt gekommen ist. Ein ganz tolles Produkt, eben auch mit einem hohen Mandelanteil wieder und einer richtig tollen Struktur und einer wunderbaren Sensorik. Ich hatte den neulich bei einer Besprechung mit dabei, wo wir zusammen Mittag gegessen haben. Und es hat wieder mal keiner gemerkt, dass es sich um eine pflanzliche Alternative handelt.
Das ist natürlich das größte Kompliment. Und was mich persönlich noch interessieren würde, was für Produkte ihr dann in Zukunft geplant habt, weil ich hoffe immer noch auf eine gute vegane Weichkäse-Alternative. Gibt es da vielleicht was?
Wir wollen, habe ich gesagt, Vollsortimenter werden. Das heißt, da fehlt der Weichkäse noch und da fehlt vor allen Dingen auch ein Mozzarella. Und diese Produkte sind technologisch echte Herausforderungen. Weil das, was es am Markt gibt, das schmeckt uns selber nicht. Und beim Weichkäse ist das ganz besonders schwierig, wenn man mit wirklicher Schimmelkultur arbeiten will, weil das Produkt nämlich ziemlich schnell nach Seife schmeckt. Und da müssen wir noch ein paar Schritte gehen, um das wirklich gut zu lösen und unser Vegan-in-Wow-Versprechen auch umsetzen zu können. Aber klar, da kann ich dich voll verstehen. Ich bin auch ein großer Weichkäse-Fan, fehlt definitiv. Und ein guter Mozzarella fehlt auch. Was da auf dem Markt ist, schmeckt irgendwie eher nach Erbswurst als nach Mozzarella. Und auch da da wird was kommen, aber was ich verraten kann, ist sehr konkret, dass wir für die Grillsaison im nächsten Frühjahr uns gut aufgestellt haben und da werden wir eine wirkliche Weltneuheit bringen, die auch grillstabil ist und den Grill rocken wird. Da bin ich sehr davon überzeugt.
Das hört sich sehr gut an.
Das ist auch verdammt gut.
Man merkt richtig, wie du dahinter stehst. Das ist richtig toll. Dann auf jeden Fall erstmal danke für die Einblicke in das Geschäft, sage ich jetzt mal. Was wir aber unbedingt auch noch wissen möchten von dir, ist, was in deinem Kühlschrank, also in deinem privaten Kühlschrank nicht fehlen darf und auch warum.
Oh, also nicht fehlen darf eine Hafermilch, die ich morgens in den Kaffee trinke. Nicht fehlen darf ein guter Saft, ein großer Saftfan. Und was ich immer im Kühlschrank habe, ist der Simply Wie Reibegenuss, weil ich manchmal ein bisschen faul bin beim Kochen und der wunderbar ist zum Überbacken und auch zum Abbinden. Und den kann man auch zum Würzen nehmen. Also der ist wirklich, sage ich mal, omnipotent, dieser Reibegenuss. Und den habe ich auch immer drin.
Ja, vielen Dank, Caroline, für das Interview. Möchtest du noch etwas loswerden zum Schluss?
Ja, ein Wunsch fürs neue Jahr und eine Bitte an die an diese Zielgruppe, an eure, an speziell an Ernährungsfachkräfte. Ich glaube, es ist in unserer aller Hand, dass wir gucken, dass wir die Welt ein bisschen besser machen und den Planeten auch. Und dass wir das nicht mit Verzichtsstrategien tun, sondern mit Genussstrategien. Und dass ich glaube, diese vegane oder diese pflanzenbasierte Ernährung kann da echt richtig Lust machen und Geschmack bringen. Und von daher würde ich mich riesig freuen, wenn viele von euch da auch dahinter stehen und das mit uns zusammen in die Zukunft tragen würden.
Das waren wirklich sehr schöne Abschlussworte. Caroline, wir danken dir, dass du heute mit dabei warst.
Ich danke euch beiden für eure Zeit und das spannende Interview. Ich wünsche euch beiden auch alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit diesem tollen Dankeschön. Podcast.
Dankeschön.
Das war Caroline von Simply V. Vielen Dank für das Interview. Und wie angekündigt, passend zum veganen Januar, verlosen wir mit Simply V Produktpakete von Simply V. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei unter Dial Your Brain und macht bei unserem Gewinnspiel mit. Und wenn ihr noch mehr über Simply V und Rezeptideen erfahren wollt, dann könnt ihr euch für deren Newsletter anmelden, der sich speziell an Ernährungsfachkräfte richtet. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Start in dieses neue Jahr, was hoffentlich nicht ganz so turbulent wird wie letztes Jahr. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne entweder über Instagram, Facebook oder eine E-Mail unter dietyourbrain@web.de. So, das war's von uns und bis nächsten Monat zu einer neuen Folge.